Will you come to my cottage this summer?
Meet us at the
cottage.
Cottage.
Heated rivalry.
Stupid Canadian wolf bird.
Minutenweise analysiert.
I'm not going into details.
Minute 32 und Ilja und Alexei streiten sich weiter am Telefon. Auf Russisch natürlich, auch wenn wir das Ganze hier mit englisch- und deutschsprachigen Umschreibungen besprechen. Es geht um Geld, haben wir letztes Mal festgestellt. Alexei will 20.000 Dollar von Ilja. Und es geht jetzt darum, dass Ilja sagt, ich kann das nicht, also ich habe letztes Mal schon so viel Geld geschickt und überhaupt kann ich nicht sofort so viel Geld schicken und also zumindest nicht in dieser Sekunde, weil Alexei hätte am liebsten, dass Ilja quasi jetzt zu seiner Bank geht und die 20.000 Dollar rüberschickt. Ich weiß gar nicht, ob in dem Jahr man schon einfach so Finanztransaktionen per Handy machen konnte in unterschiedliche Länder. I don't know, habe ich jetzt nicht recherchiert im Vorfeld, aber er hätte es am liebsten sofort. Und weil Ilja relativ logisch argumentiert, dass es halt nicht sofort geht, wirft er ihm gleich vor, dass er hier immer so Bullshit-Excuses ja natürlich an den Tag legen würde. Was ich schon lustig finde, weil ich das Gefühl habe, Alexei ist jemand, der sehr viele Bullshit-Excuses in seinem Leben so an den Tag legt.
Ja, und Ilja sagt ja auch, dass er jetzt nicht zur Bank rennen kann, weil es halt eben Mitternacht ist. Und da muss ich Vergangenheitsnele aus Episode 31 einmal nochmal kurz korrigieren. Es sind 7 Stunden Zeitdifferenz zwischen Montreal und Moskau in der kanadischen Sommerzeit, in der wir uns wahrscheinlich noch befinden.
Da lagst du ja richtig weit daneben. Also das ist
ja ganz schlimm. Hey, hey, hey. Ne? Wir wollen ja hier keinen Schmuh erzählen. Und falls wir mal Schmuh erzählen, dann bitte sagt uns unbedingt Bescheid. Wir freuen uns da, uns auch gerne uns selber korrigieren zu können.
Unbedingt. Ich finde, diese ganze Streitszene, bevor ihr ja gleich das Thema wechselt, ist wieder so ein guter Marker dafür, wie man mit so wenigen, also ich weiß nicht, wie viel haben wir, 4, 5 Hin- und Herblenden zwischen Moskau und Montreal.
Ja.
Wie man mit so wenigen Bildern und so wenigen Wörtern uns so gut darstellen kann, wie die Beziehung der beiden ist, wie die Kommunikation in dieser Familie, Klammer auf, nicht Klammer zu, funktioniert. Und überhaupt, wie das schon so eine Vorausschau ist irgendwie auf alles, was wir zwischen den beiden in der Zukunft noch erleben werden. Also wir sind jetzt 15 Sekunden in dieser Minute, bis ihr ja das Thema versucht zu wechseln. Wir hatten 10 Sekunden in der Minute davor. Das heißt, wir haben jetzt hier 25 Sekunden und ich bin wieder voll drin in dieser Beziehung. Das ist doch geil.
Ja, das liegt auch, finde ich, zum Großteil natürlich wie immer an Connors Story. Der steht ja noch im Dunkeln in seinem Hotelzimmer in Montreal und man sieht aber trotzdem in seinem Gesicht so viel Schmerz und so viel Gefühl auch. Er reibt sich ja auch richtig die Augen, als er versucht, das Thema zu wechseln. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, warum das jetzt mich zum Beispiel auch so hart mitnimmt, weil man halt so wirklich in jeder Faser, in jeder Sekunde halt irgendwie spürt, wie hart ihn das auch, also ihn, den Charakter Ilja, dieses Gespräch auch mitnimmt. Weil sich so dieses Augen so reiben, das ist ja auch was, was man jetzt nicht jeden Tag immer so macht, sondern so vielleicht um Tränen zurückzuhalten oder auch einfach um was gegen Kopfschmerzen zu tun. Und ich glaube, so ein Telefonat mit einem solchen Bruder kann nur für Kopfschmerzen sorgen.
Und jetzt wechselt Ilja ja das Thema Richtung des Vaters. Finde ich sehr spannend, dass Ilja der ist, der jetzt fragt, wie es dem Vater geht. Also, dass er nicht irgendwie fragt, was macht der Vater gerade oder mit wem hängt er ab, sondern er fragt, wie geht's ihm? Wir haben ja bisher die Beziehung der beiden auch nicht gerade als eine sehr gute dargestellt gekriegt zwischen ihr und seinem Vater. Und trotzdem ist das jetzt die Sache, die ihn interessiert, die er nachhaken will, nämlich wie es ihm geht. Und darauf reagiert ja auch Alexei wieder unfassbar unempathisch. Ich würde es mal so framen. What the fuck is up with you and Dad? Ja, weil er fragt, wie geht's ihm? Also er hat jetzt nicht irgendwelche großen Schubladen aufgemacht, irgendwelche großen Geheimnisse erfragt. Er hat nur gefragt, wie geht's ihm? Meine Güte. Und das ist für Alexei schon ein Zeichen dafür, dass da irgendwas Großes zwischen den beiden ist. Jetzt kennen wir natürlich nicht die ganze Hintergrundgeschichte dieser Beziehung, ne? Wie diese beiden Brüder mit dem Vater aufgewachsen sind, was da vielleicht an Ungleichbehandlung der Brüder auch in bestimmten Arten stattgefunden hat, wo es vielleicht auch unterschiedliche Phasen in der Kindheit und Jugend der beiden gab. Aber das finde ich schon sehr auffällig, wie sehr Alexei darauf anspringt, dass er nur gefragt wird, wie geht's dem?
In dem Moment ist es irgendwie noch spannend,
Wir hören wieder das, was wir letztes Mal schon analysiert haben. Wir hören manchmal Alexei reden, aber sehen Ilja dabei und hören auch so die andere Seite. Aber nachdem es um den Vater geht, die erste Blende danach, sehen wir dann Alexei, wie er am Fenster steht und vorne im Vordergrund seine Frau mit dem Baby. Und dieses Baby haben wir schon die ganze Zeit schreien gehört, sehr präsent auch im Ton und wieder in der Tonmische. Und das finde ich auch irgendwie noch so einen spannenden kleinen Subtext, dass sobald es um den Vater geht und Alexei eben sehr abweisend auch reagiert irgendwie auf Iljas Frage. Man zeitgleich aber auch das Gefühl hat, vielleicht ist Alexei selber auch kein so guter Vater. I don't know. Also der Subtext spielt auf jeden Fall gerade so ein bisschen mit, weil er muss ja auch Ilja um Geld fragen, um seine Familie eventuell zu ernähren. Und wir hören noch irgendwie Überforderung durch dieses ständige Schreien von dem Kind. Also es macht auch wieder so eine neue Familiendynamik irgendwie so auf.
Ja, was ich an dem Punkt irgendwie ganz interessant finde, ist, wenn man mal so versucht, so ein bisschen drüber nachzudenken, was so die Brüderbeziehung halt nochmal angeht, ne? Weil Ilja ist derjenige, der es rausgeschafft hat. Ilja ist nicht derjenige, der sich mit der Krankheit des Vaters und, Achtung Spoiler, mit der Art und Weise, wie Iljas Vater in Alzheimer abrutscht oder Demenz, ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht, der ist nicht derjenige, der sich damit tagtäglich auseinandersetzen muss. Der ist tausende von Kilometern weit weg und hat den Weg halt rausgeschafft aus Moskau, aus dieser doch auch belastenden Situation. Und vielleicht ist deswegen die von Ilja gestellte einfache Frage an seinen Bruder, wie geht's denn Papa? Vielleicht ist das auch so ein krasser Triggerpunkt für Alexei, weil er ganz genau weiß, was mit dem Vater passiert, aber er das überhaupt nicht wahrhaben will.
Total. Glaube ich 100% und passt ja dann auch dazu, dass er antwortet, ne, dieses, wir können das ja auch alleine ohne dich, dieses Leben in Russland führen, ne, also nochmal diese spitze Richtung, du bist halt gegangen, so, dann bin ich jetzt nicht der, der dich hier minütlich auf dem neuesten Stand halten muss, das war ja deine Entscheidung zu gehen, das schwingt halt die ganze Zeit so mit.
Aber auch Ironie, weil kann er es wirklich alleine? Also er hat ihn eigentlich gerade um Geld angebettelt. Also Alexei widerspricht sich da schon auch sehr krass. Und ich finde, es hat erstens was Emotionales durch dieses Schauspiel, wie Nele schon gesagt hat, durch Connors Story. Aber so ein bisschen bringt es auch noch mehr Emotionalität mit. Man weiß ja als zuschauende Person, er hätte sich ja auch komplett entziehen können. Also er hätte auch sagen können, ich spiele hier jetzt in der MLH und fuck you all quasi und ich melde mich nie wieder bei euch. Aber ich glaube, das ist halt wichtig, auch diese Szene für die Charakterzuschreibung von Ilja. Er fühlt sich trotzdem verantwortlich, er fühlt sich sehr verantwortlich und er fühlt sich auch sehr verantwortlich dafür, wie Familie in Russland gehandhabt wird, glaube ich. Also so ist er ja wahrscheinlich auch ein bisschen erzogen worden. Also kann man nur spekulieren in dem Moment. Aber er möchte diese Verbindung zur Familie ja auch aufhalten. Und es gehört für ihn irgendwie so dazu, was wir später auch nochmal verstärkt sehen werden. Und ich glaube, deshalb stellt er halt da auch so diese Frage, wie geht es dem Vater? Weil es für ihn auch dazugehört, darum sich zu kehren, obwohl er eigentlich so weit weg ist.
Ich glaube, Teil dieses Gesprächs zwischen Ilja und Alexei ist ja dann auch noch, was Ilja dann quasi Alexei erzählt, nämlich, ich habe am gestrigen Tag mit dem Vater telefoniert und er hat mich gebeten, Brot mit nach Hause zu bringen. Obviously wird Ilja Rosanow nicht aus Montreal nach Russland fliegen, nach Moskau fliegen, um Brot nach Hause zu bringen. Also das ist schon so ein bisschen Foreshadowing, was die Krankheit des Vaters angeht. Und man merkt ja auch so richtig, dass Alexei auch so stoppt innerhalb dieses Gesprächs und selber den Blick halt nochmal zurück zu seiner Familie wirft, die halt eben an diesem Küchentisch sitzt, den wir schon aus der Silvester-Szene kennen. So, und trotzdem ist Alexei nicht derjenige, der jetzt dann empathisch auf seinen kleinen Bruder und das, was er erzählt, eingeht, sondern er ist halt derjenige, der diesen Arschloch-Charakter wirklich unfassbar gut darstellt und es halt trotzdem irgendwie schafft, auch so ein bisschen gebrochen zu wirken. Also Alexei jetzt, nicht nur Ilja. So, dass die beide irgendwie sehr, sehr strugglen mit dieser Vaterfigur.
Was ja auch verständlich ist, wie wir den Vater kennengelernt haben. Ne? Also und auch da wieder, wir haben ihn ja nur so ein ganz kleines bisschen kennengelernt. Und trotzdem verstehen wir hier schon sehr gut, was diese Person für einen Einfluss auf ihre Söhne gehabt haben kann. Und Alexei antwortet ja dann irgendwie, naja, das ist vielleicht, weil der Vater einfach dumm ist, dass er jetzt gesagt hat, bring mir doch das Brot nach Hause. Und Ilja ist dann natürlich auch ein bisschen genervt von dieser Antwort. Aber das ist natürlich auch so ein Verdrängungsmomentum, ne? Also, ja, dass du halt in dem Moment nicht dich damit beschäftigen willst, was da vielleicht für einen Schwanz an Aufgaben für dich selbst mit dranhängen wird, wenn der Vater jetzt wirklich eine Demenz haben sollte und du halt der einzige Sohn bist, der in der Nähe ist und da irgendwie pflegerisch tätig werden musst.
Ich glaube auch, dass es ein Teil von Realitätsverweigerung ist, was eigentlich sehr gut zeigt, wie Familienmitglieder mit solchen Krankheitsdiagnosen umgehen. Also ich glaube, es ist sehr gängig, dass Familienmitglieder sich so fühlen bei Krankheiten. Und da kann halt Ilja das aus der Ferne viel besser beurteilen, glaube ich auch. Oder er kriegt halt mehr die Dinge mit, intensiver, die nicht stimmen, wie vielleicht Alexei aus der Nähe. Und dass das auf jeden Fall ein krasser Verdrängungsmoment auch ist, so von wegen, nee, hier ist alles in Ordnung und es gibt hier keine Probleme. Ich wollte auch noch mal kurz zum Szenenbild eingehen, auch gerade bei dem Szenenbild, wo man die Familie von Alexei im Vordergrund sieht. Da sieht man übrigens auch, dass es wirklich genau die gleiche Tapete ist, wie bei Minute 10 und 11, wo wir darüber gesprochen haben. Also es ist wirklich genau der gleiche Raum wie an Silvester. Und man sieht es nicht nur am Küchentisch, sondern auch an der Zeichnung links hinten im Hintergrund. Das ist exakt die gleiche. Da hat sich nicht so viel im Interior Design getan in den letzten Jahren bei Alexei, aber ist auch okay. Ja.
Ich wollte auch mal sagen, das ist natürlich erzählerisch ein guter Kniff, jetzt so nach und nach die ersten Hinweise zu liefern auf diese Demenzerkrankung des Vaters, die im Laufe der Serie eine Rolle spielen wird und es trotzdem in so einer natürlichen Art und Weise in so ein Gespräch einzubauen, was diese beiden Brüder halt miteinander führen. Und ich wollte aber nochmal sagen, also ich habe meinen Freiwilligendienst mit demenzkranken Menschen zum Beispiel gemacht und ich finde das tatsächlich eine sehr gute Darstellung von den verschiedenen Kleinigkeiten, die uns im Laufe der Serie noch gedroppt werden über diese Demenzerkrankung, die wirklich relativ typische Dinge sind, für was Menschen im frühen Stadium einer Demenzerkrankung so erleben. Also sowas wie, ne, vergessen, dass jemand ganz woanders ist, der sonst früher, also vor allem in der Vergangenheit in der Nähe war, dass der jetzt irgendwie in der Entfernung ist und dass eben diese aktuelle Zeitebene so ein bisschen verschwindet und man sich deshalb vorstellt, diese Person ist noch bei mir in der Nähe, weil das war sie halt früher immer. Das ist so eine sehr gute Darstellung davon, wie das realistischerweise passieren würde. Hat mir gut gefallen insgesamt in der Serie, wie sie das umgesetzt haben.
Okay, ich fand so dieses Schweigen von Ilja nach dieser Situation, das war für mich irgendwie so ein Mix, jetzt beim nochmaligen Gucken, so ein Mix aus Resignation und aber auch so eine Traurigkeit irgendwie, weil er auch so die Lippen so ein bisschen schürzt und auch irgendwie so, ich kann mir gut vorstellen, dass Ilja sich auch gewünscht hätte, mit seinem Bruder jetzt da mal wirklich ernsthaft drüber zu sprechen und dass ihn das dann doch nochmal mehr mitnimmt. Weil eben Alexei diese kleinen Zeichen halt noch nicht sehen kann oder nicht sehen will.
Ja, dieses Lippenschürzen und dann auch so nicken, so ist vielleicht auch so ein bisschen Art von Resignation, so, ah ja, okay, ich bin hier gerade wieder abgeprallt, nachdem ich das Gespräch eröffnen wollte. Ich habe es aber auch so ein bisschen so gelesen, dass er auch diese Antwort eigentlich richtig dumm findet von Alexei, dass er halt so sagt, ja, Papa ist halt blöd. Es ist halt wirklich auch keine schlaue Antwort auf so diese Gesprächsöffnung irgendwie.
Und Alexei schaut ja in der gleichen Zeit, wo Ilja so die Lippen schürzt, zu seiner Frau, also vermutlich seiner Frau, rüber, also so über seine linke Schulter, was auch nochmal dieses Bild verstärkt, was Tammy vorhin aufgemacht hat, dass für ihn sich hier gerade zwei verschiedene Familiensituationen, also seine alte Kernfamilie und seine neue Kernfamilie, in so eine Art von Konkurrenz zueinander treten. Ne? So, ich muss mich hier schon um meine Frau und mein Kind kümmern, soll ich mich jetzt auch noch um den Vater kümmern müssen, so ungefähr.
Wobei wir ja aus der Silvester-Szene in Minute 10, 11, 12 auch noch wissen, dass Alexei ja auch den Drogen nicht ganz so abgeneigt ist.
Auf jeden Fall.
Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass halt auch gerade so viel Geld jetzt nicht unbedingt in so einen College-Fonds für die Tochter reingesteckt wird.
Safe wird das nicht in diesen Fonds gesteckt. Da können wir, glaube ich, sehr sicher von ausgehen. Ja, die beiden verabschieden sich dann, weil, glaube ich, beide erkannt haben, das führt jetzt hier zu nichts, wenn man sich noch weiter unterhält. Ilja wünscht Alexei resigniert eine gute Nacht und der schiebt aber noch mal hinterher, dass also morgen dann wirklich das Geld auch kommen muss. Also es ist ihm sehr wichtig, das am Ende dieses Gesprächs noch mal einmal zu betonen. Und mit dem Ende des Gesprächs fadet jetzt unser Face-Off-Motiv wieder rein. Also das Lied, was wir quasi zu Beginn dieser Szene schon gehört haben, als Shane noch sein Interview geführt hat in der letzten Minute und was dann nach dem Interview sozusagen aussetzte. Und jetzt kommt es wieder rein und mit diesem Motiv wechseln wir in die nächste Szene. Mal wieder mit einer unserer beliebten Schwarzblenden mit Texttafel. 4 months later, also 4 Monate später, Nashville All-Star Game. Also wir sind jetzt beim ersten All-Star Game, an dem die beiden scheinbar teilnehmen werden, sonst würden wir diese Tafel wahrscheinlich nicht gezeigt kriegen. Das All-Star Game ist ja eine Institution im Eishockey, würde ich sagen. Also es findet einmal im Jahr statt, mitten in der Saison. Ein ganzes Wochenende treffen sich die Spieler, die für die besten Spieler dieser Saison gewählt wurden und spielen in 2 Teams gegeneinander. Und es gibt noch ganz viel Programm drumherum. Und alle Teams der Liga haben entweder eine Woche davor oder eine Woche danach frei. Also es ist auch so wie so ein bisschen Urlaub, der für die, glaube ich, damit einhergeht. Natürlich will man auch gewinnen und sich gut zeigen. Aber es ist auf jeden Fall eine Auszeichnung, ins All-Star-Game gewählt zu werden. Und eine noch größere natürlich, in deiner Rookie-Season ins All-Star-Game oder in die All-Star-Teams gewählt zu werden. Und jetzt sehen wir hier 2 Menschen von hinten an einem Tisch sitzen, die in einen Scheinwerfer schauen. Es werden schon sehr wahrscheinlich Shane und Ilya sein und wir können davon ausgehen, beide haben es ins All-Star-Team geschafft in ihrer Rookie-Season. Also ein Unentschieden. Wir hatten bis jetzt immer, dass einer von beiden gewonnen hat auf dieser persönlichen Ebene und jetzt haben sie es eben beide erreicht. Sie sind beide zum All-Star-Game gekommen.
Ich kann noch deine Unentschieden-These verfestigen, weil Leute, jetzt haben wir zuerst eben gesehen, wie Shane Ilya zuguckt beim Interview. Dann Ilya, Shane beim Interview und jetzt sitzen sie nebeneinander beim Interview. Auf Augenhöhe begegnend.
Was ich tatsächlich noch irgendwie ganz cool finde, ist bei der Texttafel Nashville sehen wir quasi den Backdrop von so einer Interviewsituation. Also entweder sind das große Leinwände, die dann so aufgebaut werden, wo halt super viel Werbung normalerweise drauf ist. Und hier, das ist so dunkelblau. Und wir sehen schon was angeteased, was gleich nochmal wichtig wird. Wir sehen das MLH-Logo, wir sehen dieses All-Star-Logo. Und dann sehen wir halt 3 Wörter, Europe, North America, Europe. Also anscheinend wird die Rivalität von Shane Hollander und Ilya Rosanov nochmal weiter gemolken, was ich in Sachen All-Star-Game noch hinzufügen wollte, was Becky schon sehr gut ausgeführt hat. Das muss man sich wirklich so vorstellen, als ob so quasi zur Mitte der Saison in der Fußball-Bundesliga die besten Spieler mal gegeneinander spielen. So, und das ist so, im Eishockey ist das halt wirklich so quasi zur Halbzeit der regulären Saison, so bevor es wirklich richtig nochmal richtig hart wird, für alle nochmal so eine kleine Pausenzeit, die halt nicht im All-Star-Team sind. Und das ist halt für die Spieler super cool und super wichtig. Wir lernen ja auch innerhalb der Bücher und auch der Serie dann immer mehr über dieses All-Star-Game und welche Rolle dieses All-Star-Game dann auch für die Beziehung für Ilya und Shane dann irgendwann spielen wird.
Ja,
voll.
Ich finde, glaube auch echt wichtig, dass man diesen Aufsteller, also wir sehen diesen Aufsteller ja schon, bevor wir wissen, dass wir beim All-Star-Game sind. Und es gab es noch nicht so oft, dass wir bei den Überblenden im Hintergrund schon was, also voll oft ist es nur schwarz. Also irgendwie scheint es schon auch wichtig zu sein, hier noch so ein bisschen mehr Hintergrund und so zu haben. Ich glaube, deshalb fällt es auch so auf.
Und wir hören ja auch das Klicken von den Kameras bei dieser Nashville-Blende. Also da hört man wirklich nochmal, man hört den Soundtrack und man hört aber auch so ein Klick, 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 Klick. Also wir werden so quasi direkt reingeschmissen in halt die Szene, die jetzt dann kommt, die wir jetzt nur anbesprechen.
Genau, wir sehen, wie Mikrofone angesteckt werden, was ich ganz lustig finde, weil die haben ja Mikrofone vor sich auf dem Tisch stehen, aber irgendwie kriegt Ilya trotzdem, glaube ich, gerade ein Ansteckmikro in die Tasche gesteckt, oder?
Einfach nur Rage dafür, aber man sieht es eigentlich in der nächsten Minute noch mehr, deshalb wollte ich es mir die nächste Minute aufheben. Aber wenn wir bei realistischen Interviewsituationen sind, dann macht es überhaupt keinen Sinn, dass er so ein Ansteckmikro da dran bekommt, weil sie eben zeitgleich beide Standmikros vor sich stehen haben. Und so ein Ansteckmikro wird halt nicht für so eine Interviewsituation, also für die Art.
Für so eine Pressekonferenz.
Ja, für so eine Pressekonferenz wird das nicht verwendet, sondern eher für so Social Bits oder ich will dir lustige Fragen vor der Kamera stellen, irgendwie für Social Media. Also, weiß nicht, es ist sehr unrealistisch, was da gerade passiert.
Zumal ja im Gegensatz zu, bis jetzt hatten wir ja so Interviewsituationen nach dem Spiel, wo dann auch so verschiedene Mikros reingereicht werden. Aber bei so einer Pressekonferenz kann ja jeder die Tonspur abnehmen, der sie braucht, sozusagen von den JournalistInnen. Ja, also ob ich für Hörfunk oder TV unterwegs bin, da wird halt eine Tonspur aufgenommen, die sich hinterher jeder ziehen kann. Und deshalb ist es vollkommen unnötig, zwei Mikrofone zu haben. Also auch als Backup, das macht alles keinen Sinn. Das macht wirklich keinen Sinn. Wir sollen halt irgendwie so eine Szene kriegen, wo die sich vorbereiten auf so ein Interview. Also wir sollen reingeworfen werden in, das Interview geht nicht sofort los, sondern die beiden sind noch in den Preparations. Und das macht vielleicht auch mental was mit dir, dass du da schon im Scheinwerferlicht sitzt, alle schon gucken, aber es geht noch nicht los und du musst irgendwie schon professionell sein.
Es könnte sogar, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber mit so zwei Mikrofonen könnte es sogar zu einer Rückkopplung eigentlich irgendwie kommen. Just saying. Also es ist wirklich ein bisschen unprofessionell.
Diese Sender-Empfänger-Geschichte ist halt trotzdem irgendwie wichtig. Also das ist halt super nervig, weil das halt für alle, die da irgendwie noch Handys hinschmeißen und die das eigentlich die Tonspur vom Pult abnehmen, ist das halt super nervig, wenn du da noch jemanden drin rumfummeln hast. Und das ist einfach, ja, das ist Schwachsinn. Was ich aber eigentlich sagen wollte, wir haben ja auch noch eine dritte Ebene da drin, nämlich mit diesem sogenannten Announcer, der uns nochmal einen Infodump da mit reinschmeißt. Und auch da haben wir, das kennen wir ja auch jetzt schon. Das ist ja jetzt an der Stelle in der ersten Folge, ist das ja quasi schon gelebte Praxis, wie das hier funktioniert.
Eigentlich nimmt er noch Bezug darauf, was wir gerade schon analysiert haben, allein über die Bildebene. Nämlich, dass das Thema dieses Jahres von, also er macht so einen Funny Dad Joke eigentlich auch, weil er sagt zuerst so, ja, willkommen zum All-Star-Game Team Hollander versus Team Rosenhoff. Oh nein, Entschuldigung, ich habe mich verlesen. Es ist North America versus Europe. Und ja, also der Subtext hier ist halt eben jetzt eindeutig, dass sich die Liga auch über die Rivalität zwischen Shane Hollander und Ilya Rosenhoff vermarkten möchte. Und das ist auf jeden Fall eindeutig Absicht. Also deshalb sagt der Kommentator das auch so ironisch. Es ist auf jeden Fall Absicht, dass sie nicht im gleichen Team spielen dürfen.
Genau, weil üblicherweise, das wissen wir, wenn wir die Bücher gelesen haben, aber auch wenn man sonst NHL All-Star Games guckt, üblicherweise geht es nicht um Europe versus North America, sondern normalerweise werden die Teams aufgeteilt in East Coast, West Coast. Und das hätte ja bedeutet, dass Shane und Ilya in einer Mannschaft gespielt hätten. Dann hätte die Liga natürlich nicht die Rivalität so schön vermarkten können. Dementsprechend hat man sich jetzt hier für die beiden was ganz Neues überlegt. Natürlich sagt man nicht, man hat es für die beiden gemacht, sondern man hat sich einfach mal was Neues überlegt. Aber es ist allen klar, also das macht ja dieser Kommentator auch mit diesem bisschen schlechten Dad-Joke deutlich. Es ist allen klar, das wird nur für die Tatsache gemacht, dass die beiden gegeneinander spielen können.
Ich verstehe die Bücher schon ein bisschen so, dass das All-Star-Game jedes Jahr ein anderes Thema haben könnte. Also es war nicht immer, glaube ich, East versus West, sondern dass sie sich, glaube ich, schon manchmal so Marketing-Gag-mäßig so andere Sachen halt überlegen. Aber in dem Jahr ist es definitiv absichtlich so geändert.
Ja, und wir haben ja diesen Infodump von diesem Announcer, wie das in den Untertiteln steht, während wir halt diese Fahrt von hinten in Richtung vorne quasi ins Gesicht von Ilya und Shane bekommen. Das fand ich irgendwie noch ganz interessant, weil das so diese Dynamik halt nochmal klar macht. So von außen betrachtet haben wir diese Rivalität Hollander versus Rosenhoff, aber ob das von innen heraus auch so ist, das würde ich mal wagen zu bezweifeln.
Total.
Weil das so, das finde ich bildlich halt einfach irgendwie klasse gelöst. Ja, wir kriegen schon wieder als zuschauende Person einen Blick, den die Öffentlichkeit nicht bekommt in dieser kommenden Minute und in dieser Pressekonferenz. Aber die erzählende Ebene macht was ganz anderes auf. Und das finde ich irgendwie ein schöner Gegensatz, der ja auch bekannt ist jetzt in Minute 32.
Wo wir heute sogar beim handwerklichen Journalistischen sind, das wird sogar noch darüber erzählt, dass es eine Textbildschere gibt, weil der Announcer sagt nämlich Team North America versus Team Europe und es ist genau andersrum, was wir in der Kamera sehen. Das heißt, wenn man jetzt handwerklich journalistisch arbeiten würde, dann würde man in einem TV-Beitrag oder sonst irgendwas natürlich jeweils die Person sehen, die man wirklich gerade benennt. Und dadurch, dass es, glaube ich, andersrum ist, haben wir auch das Gefühl, vor Ort zu sein, bei ihnen zu sein und in der Realität zu sein und halt nicht in diesem Fernsehbeitrag, den der Announcer da gerade ansagt. Oder da ist halt dieser Schwenk von vorne, ist ja schon sehr eindeutig Fernsehsprache und auch so ein bisschen, ich will was zum einen das sagen stimmt. und zum anderen. Und da ist es aber falsch rum drauf getextet.
Ja.
Vielleicht ist es auch gar nicht so eine Absicht, wie wir es gerade auseinandernehmen, aber.
Ah, doch, safe.
Ja. Ich denke eigentlich schon auch.
Wir gehen erstmal davon aus, dass alles Absicht ist. Und ja, natürlich kann da auch mal Zufall zwischen sein, aber auf der Interpretationsebene müssen wir erstmal von Absicht ausgehen.
Wir sprechen uns im Oktober wieder. Wir haben das jetzt Ende Juni aufgenommen. Wir sehen uns im Oktober wieder.
Dank Jacob Tierney sehe ich überall nur noch Spiegelszenen. Das ist ganz schlimm. Ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob es bald so einen Basserton gibt, wenn man Spiegelszene sagt. Also irgendwie.
Ich warte darauf, dass unsere HörerInnenschaft vielleicht irgendwann den super Zusammenschnitt, immer wenn wir Spiegelszene sagen, macht. Also falls jemand hier zuhört und in 50 Episoden oder so mal Lust auf sowas hat, dann werdet ihr bestimmt viele Spiegelszenen in unserem Podcast finden.
So, wir sind jetzt am Ende von Minute 32 angekommen. Wir enden, nachdem wir jetzt das auseinanderklabüsert haben, quasi mit Team North America, also wir enden bei Shane. Und ja, der Infodump geht dann gleich noch weiter, aber wir machen jetzt hier den Cut.
Wir schauen uns in der nächsten Episode das Ansteckmikro nochmal genauer an.
Das auch.
Na dann, see you next episode.
See you.
Tschüss.
Meet Us at the Cottage ist ein Podcast von Becky, Tami und Nele, in dem wir die Serie Heated Rivalry minutenweise analysieren. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen, im Internet unter heatedrivalrypod.de oder auf Instagram @heatedrivalry.pod. Wir freuen uns über Kommentare, Fragen und eure Meinung. Und wenn ihr als Gast mit uns über die Serie im Podcast sprechen wollt, dann schreibt uns eine DM bei Instagram.
I was gonna ask you, Holland, will you come to my cottage this summer?